Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Er hat ein relativ klares Bild von sich.
Ich bin hier eingeladen als Konflikt- und Gewaltforscher und damit jetzt die offizielle Spaßbremse.
Er forscht unter anderem, welche Vorurteile wir übereinander haben und wie wir Konflikte lösen. Das sind Themen, die nicht immer im Vordergrund stehen, weil die auch ein Stück weit unbequem sind.
Wir reden doch immer dann über Menschenfeindlichkeit, Terror und so weiter, wenn es uns eiskalt erwischt.
Und das mit dem eiskalt erwischen ist ja gerade relativ häufig der Fall.
Terror, Gewalt, Hate Crimes, Hate Speech, Extremismus. Dann fragt die Gesellschaft, so, was tun? Ich kriege dann in der Regel die Aufgabe, machen Sie das weg.
Andreas Zick, machen Sie das dann weg?
Nee, wir machen es nicht weg, weil ich erstmal Grundlagenforscher bin. Also wir fragen nach den Ursachen. Aber das Interessante ist, ich mache viel Ehrenamt. Da versuchen wir, was wegzumachen. Und was wir immer gesagt haben bei unserer Forschung ist, wir stellen unser Wissen bereit, wir setzen uns relativ viel mit Praxis zusammen. Ich habe tatsächlich auch mal ein Projekt entwickelt, ein sehr schönes, mit einer Stiftung. Ich arbeite auch bei der Amadeo-Antonio-Stiftung und wir haben ein Projekt entwickelt aus unserer Forschung heraus. Insofern, ja, und dann natürlich glauben wir daran, dass wenn wir Wissen bereitstellen und jetzt Hörerinnen und Hörer vielleicht etwas mehr über sich erfahren aus dem Gespräch, was wir beide führen, dass wir hoffen, dass Adorno recht hat. Adorno, Theodor W. Adorno hat mal gesagt, irgendwie, wenn man sich über den Mechanismus des Vorurteils bewusst ist, dann wird man das Vorurteil stärker unterdrücken. Also insofern, ja, vielleicht mache ich was weg.
Haben Sie eine Mittelinitiale oder ist es nur Andreas Zick?
Nee, habe ich aber, das ist diese Amerikanisierung. Ich habe irgendwie auch die Wehen ja legendig für das Fach Psychologie. In der Psychologie gibt es dann diesen amerikanischen Kult. Danach wäre ich Andreas C. Zick. Tatsächlich, ich habe einen Doppelnamen im Pass, aber das
C
ist
für?
Christoph.
Andreas C. Zick, Professor an der Uni in Bielefeld und leitet dort das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Heute Abend zu Gast in D-Radio Wissen. Eine Stunde Talk. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schön, dass Sie da sind.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Talk. Andreas Zick ist zu Gast. Sie sind Konflikt- und Gewaltforscher und dürfen sich am Anfang bei uns was wünschen. Es gibt einen Umschlag. Auf diesem Umschlag steht eine Stunde Talk für Andreas Zick. Und auf dem Zettel steht, hallo, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten mit Andreas Zick. Und Sie dürfen sich jetzt eine aussuchen. Die erste Möglichkeit ist Dialog mit Angela Merkel über Deutschland. Ah, das spielt auf Ihre Tätigkeit an. Wie heißt das? Wie heißt das richtig? Die Veranstaltung, die Sie machen, Dialog über Deutschland, heißt das was vom Bundeskanzleramt, glaube ich.
Genau.
Wird Sie das reizen? Vier-Augen-Gespräch mit Angela Merkel? Oder schon gehabt?
Nee, noch nicht gehabt. Wir haben tatsächlich in diesem Dialog über Deutschland, war ich aus dem Bereich Wissenschaft geladen in einer Arbeitsgruppe Sicherheit. Wir haben den ja geführt. Wir haben da Vorschläge entwickelt. Da ist dieser Dialog ist auch mit Bürgerinnen und Bürgern geführt worden. Das war eine ziemlich enge Taktung. Super interessant, weil wir in dieser Arbeitsgruppe Sicherheit, da ging es auch um Extremismus und so weiter, da ein riesen Dokument vorgelegt haben mit ziemlich vielen Vorschlägen, was Politik, was der Staat, was aber auch Menschen in der Zivilgesellschaft tun können. Und einiges davon wird tatsächlich realisiert. Das ist nicht schlecht, das ist irgendwie ganz wenig bekannt. Aber wir haben zum Beispiel damals vorgeschlagen, dass wir so ein nationales Zentrum für Kriminalprävention haben wollen, wo wir das Wissen sammeln und so weiter. Ja, das entsteht jetzt so langsam in Schritten und vieles andere ist da entstanden.
Reiz, mit Merkel mal unter vier Augen zu sprechen? Oder haben Sie das Gefühl, vielleicht wird sie das gar nicht erreichen? Also das Networking um die Politik herum ist eigentlich wichtiger.
Nee, glaube ich schon, weil Frau Merkel nimmt ja doch auch Forschung sehr ernst. Sie führt ja auch selber, wie man das so hört, eine ganze Reihe von Studien durch. Sie war auch bei uns am Institut. Da war sie aber bei meinem Vorgänger noch, Wilhelm Heidmeier. War sie am Institut. Wir hatten diese Gespräche auch. Die Frage ist, was wäre denn die Alternative? 2 und 3.
2 wäre Führung auf Zeche Zollverein in Essen. Oh, das spielt auf die, Sie kommen aus Essen, das spielt auf die Heimat an. Waren Sie schon mal Zeche Zollverein?
Ja, sicher, aber eine Führung mitmachen, da habe ich ja schon gemacht.
Ja, wie war
also,
die?
Ja, Zeche Zollverein, ich meine, Zeche Zollverein, Weltkulturerbe, als Essener, ich sage ja immer irgendwie, da entwickelt man natürlich so eine Heimatliebe. Jeder kennt die Zeche Zollverein. Was ich da total gerne machen würde, ist nicht eine Führung, sondern ich würde unglaublich gerne eine richtig große internationale Konferenz machen über Gewalt und Radikalität im Wandel und das in der Zeche Zollverein.
Woran schreiben? Warum machen sie nicht?
Ja, weil ich immer Radiointerviews gebe, weil ich endlich diesen Antrag mal schreiben muss. Ich war da aber auch schon. Zeche Zollverein ist ein total toller Veranstaltungsort. Zeche Zollverein steht ja für diesen ganzen Wandel des Ruhrgebiets. Aber interessant ist auch, das rate ich auch allen, verlassen Sie mal das Zechengelände und gehen dann mal da in Katternberg, so wie wir sagen, auch mal ein bisschen so rum und gucken mal, was da sonst noch so ist. Denn das ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber Zollverein natürlich steht irgendwie für Essen und isst man gerne. Aber das Museum da ist toll. Dann gibt es ein Designmuseum da. Das ist absolut lobenswert. Also da findet man viele Gegenstände auch wieder, die überall ausgestellt sind. Nein, es ist ein tolles Gelände.
Reizvoll, aber schon gemacht sozusagen.
Muss man auch hin. Ja. Ja, da muss jetzt noch der Knaller kommen. Jetzt bin ich auf drei gespannt.
Workshop, gewaltfreie Kommunikation. Jetzt kommt der Ort in Magdeburg.
Ja, aus den dreien darf ich aussuchen.
Ja, Moment, bei Magdeburg müssen wir, glaube ich, noch sagen, wenn ich das richtig Magdeburg weiß, sind die sachsen-anhaltinischen Statistiken, was so Gewalt angeht, ja, nie ganz so dolle.
Ne? Nee, auch Einbruch und Diebstahl nicht. Deswegen hat die AfD so viele Punkte gemacht. Wir denken ja immer, sie macht das irgendwie so über bestimmte nationale Identitäten oder so und so weiter. Aber die letzte bei der letzten Landtagswahl haben die viele Punkte gemacht beim Thema Kriminalität. Also es ist ein Ort, wo Menschen so sehr viele Unsicherheiten fühlen. Ich war oft in Magdeburg, ist eine tolle Stadt. Ich war da auch mal am MPI eingeladen und da gibt es eine Gruppe, das ist eher in den Naturwissenschaften, aber da gab es eine Gruppe von Mitarbeitern am MPI in Magdeburg und die wollten gerne ein Projekt entwickeln zum Schutz ihrer asiatischen Mitarbeiter und der Familienangehörigen und haben das gemacht.
Okay.
Und es gibt dort, ich war jetzt wieder da, habe mit dem syrischen Verein geredet und so weiter. Also das ist ein toller, spannender Ort. Da muss man immer wieder hin, nicht drauf gucken, hingehen.
Wenn Sie wählen müssten, also Dialog mit Merkel, nochmal eine Führung auf Zollverein oder der Workshop in Magdeburg?
Ah, jetzt kommen die Eitelkeiten. Natürlich würden wir gerne mal mit Merkel Vier-Augen-Gespräch führen und ein paar Fragen stellen. Aber, das sage ich nun auch immer allen, wir sollten uns nicht so extrem auf eine Person fokussieren. In unseren Studien, die wir durchführen, fokussiert sich vieles auf eine Person. Wir sehen am amerikanischen Wahlkampf, es ist ein Personenwahlkampf. Mhm. Eigentlich würde ich viel lieber mit ihrem Team reden, denn so eine Person wie Frau Merkel hat ein großes Team und da kommen die Ideen her und so weiter und mit denen muss man reden.
Wir sind weltoffen, zumindest reden wir uns das relativ gerne ein.
Wir sind tolerant. Über 80% sagen von sich, ich bin tolerant. Sie können sagen, hier betritt ein Bürger die Bühne, der lügt, der sich täuscht.
Andreas Zick ist Konflikt- und Gewaltforscher. Müssen wir an unserer Selbstwahrnehmung nochmal arbeiten, wenn wir selbst glauben, wir sind so tolerant?
Ja, absolut. Ich meine, das ist ganz normal. Wir haben ja eine Studie durchgeführt, 14, 15, haben wir das zum ersten Mal so gemessen. In der Wissenschaft würde man sagen, man misst die soziale Erwünschtheit. Also wir haben die Leute gefragt, sind sie tolerant, gehen sie auf andere Welt offen zu und so weiter. Aber tatsächlich ist es ja eine Realität, der wir uns stellen müssen. Wir haben relativ viele Menschen, die sehr populistisch orientiert sind, zum Teil extremistisch. Wir verfolgen jetzt die Gerichtsurteile, wenn Leute vor Gericht stehen, die vorurteilsbasierte Hasstaten begangen haben, die Asylunterkünfte angegriffen haben und relativ reflexhaft sagen die, nee, ich bin kein Rassist und tragen das vor sich rum, dass sie Demokraten sind und so weiter. Dieses positive Selbstbild, psychologisch einfach erklärbar, weil wir nach einem positiven Selbstwert streben. Deswegen versuchen wir, einen guten Eindruck zu machen. Da kann man ein tolles Buch lesen von Irving Goffman. Wir alle spielen Theater. Das ist für alle nachlesbar. Also nur nicht zu lange daran lesen, weil sonst glaubt man, das ganze Welt ist ein Theater. Wir machen so ein Impression-Management. Aber das ist natürlich genau für den Bereich, den wir erforschen, für Radikalisierung und Extremismus, ist es ein ganz wesentlicher Stolperstein. Also wir haben ja Menschen jetzt, wir beschäftigen uns ja jetzt auch mit Menschen, die in der Öffentlichkeit viele andere töten. Das ist ja in Deutschland aktuell im August 2016 ein ganz großes Problem. Bei denen stellen wir fest, die haben so ein inflated Self-Esteem, ein aufgeblasenes Selbstwert, die halten sich für überbordend gut. Die sagen, das, was ich hier bringe, ist ein Opfer und daran merkt man, das ist ein Stolperstein und das blockiert viele Reflexionen darüber, ob nicht eine Äußerung, die man mal eben so am Rande macht, die abfällig ist, die Minderheiten trifft, die sie auch schädigt, die wir dann komplett übersehen. Der ganze Komplex Hass im Netz ist voll von Menschen, die denken, das, was ich dort tue, ist doch irgendwie harmlos. Okay. Und eigentlich bin ich ja ein Menschenfreund.
Dann geben Sie uns mal einen Eindruck. Sie haben das jetzt über einen sehr, sehr langen Zeitraum erforscht, soweit ich das weiß, auch immer wieder, um zu gucken, sind die Aussagen wirklich valide, auch über Jahre. Ja. Sie bereinigen das auch statistisch sauber. Wie sind wir wirklich, was diese Dinge angeht? Wir sind ja nicht 80% tolerant, sondern wie sind wir?
Nein, was wir gemacht haben in Bielefeld, das haben wir in einem großen Forschungsteam gemacht. Das hat mein Vorgänger Wilhelm Heidmeier begonnen 2002 und seitdem, seit 14 Jahren sind wir im Feld und vermessen im Grunde genommen die Republik, beziehungsweise wir ziehen Stichproben, die repräsentativ sind. Also ich mache keine Aussagen über die Deutschen, wenn es die denn überhaupt gibt, sondern wir ziehen da Stichproben vermessen das Land danach, ob inwieweit das die Bürgerinnen und Bürger bereit sind, die Gleichwertigkeit von gesellschaftlichen Gruppen wie Muslime, Juden, Obdachlose,
Arbeitslose,
Frauen und so weiter, das, was wir so salopp als Minderheiten bezeichnen, also Menschen, die von außen zukommen, als auch Gruppen, die im Land immer schon waren und zu denen wir auch gehören könnten, wie zum Beispiel die Gruppe der Menschen mit Behinderung. Wie ist es da um die Meinung, wie ist es da um die Einstellung bestellt? Das Erste ist, wenn Sie individuelle Einstellungen messen, dann haben Sie sowieso eine hohe Wahrscheinlichkeit nach Stabilität. Denn Sie können sich ja mal selbst fragen, welche Gruppe Sie am meisten hassen und unter welchen Umständen Sie bereit sind, Ihre Einstellung zu ändern. Also wir neigen dazu, gerade wenn es um Vorurteile geht, Vorurteile haben ja die Funktion, uns aufzuwerten und andere abzuwerten, uns Identität und Zugehörigkeit zu verschaffen. Insofern bemühen wir uns, die aufrechtzuerhalten, weil so viel dranhängt. Da haben wir festgestellt, eigentlich, wenn man den Querschnitt anguckt, bis 2014 ist es sogar zum Teil rückläufig, wenn wir zum Beispiel die Meinung hören über Menschen mit homosexueller Orientierung. Da hat sich viel getan. Also ich bin nun ein Kind der 60er Jahre, der 70er Jahre. Also ich habe tatsächlich noch erlebt, mir wurde noch beigebracht, dass Homosexualität kriminell ist. Das kennen wir und im Bereich Gleichstellung, da hat sich relativ viel getan. Aber
wo denn nicht?
Wir haben Facetten, die sind relativ stark ausgeprägt. Wir messen ja nicht ein Vorurteil, nicht an einer Äußerung, sondern an verschiedenen, generalisiert negativen Bildern. Wir haben... Und das merken wir ja im Land. Wir haben eine stark verbreitete Vorurteile gegenüber Muslimen, dem Islam. Wir haben rassistische Einstellungen, antisemitische Einstellungen. Da glauben immer noch jetzt, ich habe die neuesten Zahlen, wir sind von Dezember 15 bis zum März 16 wieder im Feld gewesen, haben eine große Umfrage durchgeführt, die kann man nachlesen, Stichwort zugleich, Uni Bielefelder Stiftung Mercator. Die in Deutschland lebenden Migranten sind eine Belastung für das soziale Netz. 43%. So eine einzelne Aussage ist eine Zustimmung, die macht man nebenbei. Die hängt aber zusammen mit vielen anderen Meinungen. Wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die Migranten wieder in die Heimat zurückschicken, sind wir bei 22%, was rein gesetzlich nicht geht. Die hängen miteinander zusammen. Wir haben Äußerungen, je mehr Muslime es an den Schulen gibt, desto größer ist meine Angst, dass Schüler beeinflusst werden. Die Zahl der Muslime sollte begrenzt werden. Das sind dann 25-30%. Wir haben weit in der Mitte enorme Vorurteile verbreitet. Das heißt generell negative Bilder, leichte Zuschreibungen, Assoziationen.
Aber heißt das, wir haben so ein, wenn wir vom Quantitativen mal zum Qualitativen gehen, heißt das, wir sind eigentlich in so einer Atmosphäre von, ich weiß es nicht, dann doch weit verbreitet Misstrauen, Angst, eigenes Minderwertigkeitsgefühl, deshalb das Bedürfnis danach, mich zu erhöhen? Oder ist das überspitzt, wenn ich das so formuliere?
Das ist insofern überspitzt, als dieser Glaube ist ja sehr weit verbreitet, dass wenn wir Krisen haben, wenn wir Angst haben, wenn wir uns bedroht fühlen, dann werten wir andere ab. Das ist die Sündenbock-Theorie. Also Frustration, also Krisen erzeugen ja erstmal Frustration, Bedrohung führen zu Orientierungslosigkeit und dann suche ich mir einen Sündenbock, auf dem kann ich das abladen und dann werden die Sorgen gemindert. Das ist
der letzte logische Schritt geht wahrscheinlich gar nicht. Ne? Die Sorgen, also bis dahin gehe ich mit, aber ob die Sorgen dann wirklich gemindert werden, wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, und da wir jetzt nun 14 Jahre im Feld sind und eigentlich würde ich mir an so ein Format wünschen, wie wir es in der Medizin bei Grippe bei der Testung von Grippemitteln haben, wir brauchen viele Messzeitpunkte. In den 14 Jahren, in den letzten zeigt sich, nicht in der Krise steigt das Vorurteil, sondern immer dann, wenn Krisen aufhören. Das heißt, wir haben einen Anstieg gehabt von 2002 bis 2005, dann sinkt das ab. Dann kommt 2007, 2008, baut sich das Vorurteil auf gegenüber vielen verschiedenen Gruppen. Und in der Krise dann sinkt das eigentlich wieder ab. Und nach den Krisen nimmt es zu. Warum?
Genau.
Die Abwertung von Gruppen schafft mir, wenn wir sagen, Konflikte nehmen dann zu, wenn wir Konflikte um Identitäten haben. Wer sind wir? Den haben wir gerade. Mhm. Wir sehen im Bereich Rechtspopulismus, das ist ein Identitätskampf, der da geführt wird. Das Volk wird ausgetauscht. Wer sind wir? Nationale Identitäten. Und es gibt Verteilungskämpfe. Mhm. Also, und wenn man nun sieht nach der Krise, Mensch, jetzt geht es eigentlich bergauf, aber wir sind nicht dabei. Und wenn mir die Verdrängung von anderen Gruppen einen Vorteil verschafft, dann nehmen die Vorurteile zu. Die Bedrohungen und Sorgen, das ist ja etwas, was wir uns selber subjektiv einreden können. Die gibt es für die einen objektiv. Das sind zum Beispiel unsere jungen Befragten. Die haben deutlich mehr Ressentiments als mittelalte Befragte, weil wahrscheinlich sie erleben, dass sie bestimmte Konflikte, dass sie auch gesellschaftliche Spaltung ernsthaft, sie trifft es. Aber viele Sorgen und Bedrohungen sind ja sehr subjektiv. Das heißt, gute Propaganda redet den Menschen auch ein, dass Bedrohungen real sind. Wir haben in einer Langzeitstudie mal geguckt, legen die Menschen, die eigentlich immer objektiv im Einkommen zulegen, über viele Jahre, also die Gewinner, legen die eigentlich mit dem Gewinn ihre Vorurteile ab.
Und müsste das man ist ja meinen,
überhaupt
weil man,
nicht so.
Okay, weil man ja meinen müsste, die fühlen sich sicherer und besser und sind vielleicht dann auch ein Stück reflektierter und merken, das kann ich abbauen. Aber dem
ja,
ist
genau.
nicht so.
Ja, genau. Nee, und wenn sie einen Porsche fahren, werden sie wahrscheinlich sehen, dass ein anderer noch mehr PS Porsche hat oder dass der neueste Jaguar dann doch ein bisschen flotter ist. Also das heißt, wir haben zum Beispiel jetzt gesehen, dass wer ist eigentlich anfällig für bestimmte rechtspopulistische Muster. Das sind nicht individuelle Sorgen, die die Menschen haben. Die Menschen haben individuelle Sorgen. Mhm. Da macht man immer den Fehler, der Zick sagt, wir dürfen keine Sorgen haben oder was. Totaler Quatsch. Die haben individuelle Sorgen, vollkommen klar. Jeder hat so individuelle Sorgen und der Wind wird schärfer. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft. Aber dann, wenn ich meine, dass wir, unsere, die Gruppe, mit der ich mich identifiziere, die Deutschen, die schon immer hier waren, wenn die bedroht sind, entsteht das, was wir relative Deprivation nehmen im Vergleich zu den Ausländern, den Flüchtlingen und so weiter. Die Sorge wird kollektiv und dann ist das Einfallstor dafür ein gruppenbezogenes Vorurteil. Vorurteile sind immer Ausdruck von mir, ich als Mitglied einer bestimmten Gruppe werte eine andere Gruppe ab oder eine Person, weil sie dieser Gruppe angehört. Der Antisemitismus ist nie nur eine individuelle Meinung, eine individuelle Sorge, ein individueller Affekt, sondern es ist ein kollektives, ein gruppenbezogenes Phänomen. Und das muss man verstehen, sonst schraubt man an der falschen Ecke. Deswegen hilft individuelle Bildung nicht allein, sondern ich muss das Ganze auf der Ebene von kollektiven, gemeinschaftlichen Identitäten verhandeln.
Wir sind nicht ganz so tolerant, wie wir glauben, sagt Andreas Zick. Und was ich von Ihnen mal gesehen habe, ist, Sie haben so einen Begriff, ich weiß gar nicht, ob der von Ihnen ist geprägt oder ob Sie den übernommen haben, der fragilen Demokratie. Mhm. Ist das tatsächlich etwas, wo Sie sagen würden, das ist auch die Zustandsbeschreibung unserer Gesellschaft, die Demokratie, in der wir heute hier in Deutschland leben, ist fragil?
Ja, das war 2014.
Tatsächlich
genau. War, glaube ich, mein Einfall. Also fragil, wir haben ja die letzte Studie 14-15 damals genannt. Da sind wir vor der starken Zuwanderung von geflüchteten Menschen, sogenannte Flüchtlingskrise. Merken Sie sich das Bild, weil da merkt man schon,
wie
man
schon mit schön, was
Worten
das Vokabular aus, genau.
was machen kann. Ja. Mhm. Das war 14-15 und damals haben wir den Zustand vermessen und wir führen eine Studie fort, die Friedrich-Ebert-Stiftung mal begonnen hat, die sogenannten Mitte-Studien. Und da versuchen wir ein Bild immer zu entwickeln aus unseren Daten. Was ist hier eigentlich los? Wie ist der Zustand? Und der Zustand, der 14 da war, man merkt, es entwickeln sich in unserer Gesellschaft lauter Parallelgesellschaften und das sind diesmal nicht Migranten, sondern das sind Bürgerinnen und Bürger, die sich zunehmend aus der Mehrheitsgesellschaft, die da gar nichts mehr mit anfangen können, die nicht weiter an den Zusammenhalt glauben, die in die Opposition gehen, aber auf der Grundlage von einer neuen Vorstellung eines homogenen Volkes und so weiter. Und dann wird es fragil. Weil
auch, sagen Demokratie, wir mal, die demokratischen Institutionen oder auch das Wesen nicht mehr gelebt und anerkannt wird.
Genau, und es gibt ein massives Misstrauen, dass überhaupt Konflikte reguliert werden können. Das haben wir dann auch in den Daten gesehen, wenn die Menschen dann irgendwie über 60% sagen, die Demokratie führt eher zu faulen Kompromissen als zu sachgerechten Entscheidungen. Dann wird das ganze Gefüge brüchig, dann bekommt es Risse. Und die Risse, die spüren wir. Wir haben gesehen, dass Menschen, die vorher starke Vorurteile hatten, antisemitisch waren, islamfeindlich orientiert waren und so weiter, die haben, das waren das jetzt auf einmal 14, 15 noch stärker. Mhm. Die haben die Idee entwickelt, jetzt erst recht. Und jetzt müssen wir erst recht und deutlich Opposition zeigen durch die Abgrenzung
steigt von anderen. Steigt dadurch auch die Bereitschaft, Konflikte nicht mehr auf dem, sagen wir mal, demokratischen Wege zu lösen, sondern durch Gewalt?
Das kann ich Ihnen sogar objektiv beobachten. 2015 über 20.000 Anschläge auf Asylunterkünfte. Mhm. Wir haben schwere Körperverletzungen. Wir haben Gewalttaten gesehen in einem Ausmaß, wie wir es in den 90er Jahren, als wir schon mal mit Rostock, Lichtenhagen, Solingen und so weiter, damit waren wir schon damit befasst. Jetzt waren wir ja im letzten Jahr 2015, müssen wir uns vorstellen, in einer Zeit, wo wir eigentlich noch NSU verarbeitet haben, wo wir gesagt haben, Rechtsterrorismus, so etwas darf nicht nochmal vorkommen. Und dann haben wir diese ganz objektiven Zahlen an Angriffen. Wir haben dann genauer ja alle hingeguckt, die Medien haben das auch getan. Was passiert dann auf einmal in den Medien? Im Netz gibt es eine Riesenwelle von Hasspostings und so weiter. Also das ist etwas, was ich auch von vielen höre, die mir fast täglich sagen, Mensch, überall ist auf einmal diese Aggression und Gewalt in der Welt. Das heißt, wir haben es auch objektiv. Muss man doch irgendwie gar keine Studie mehr durchführen.
Das ist wirklich auch gefühlter Alltag, wo das Gefühl dann auch mal stimmt.
Ja, und wir wissen ja, ich würde ja gerne mal eine Studie durchführen, die ganz systematisch analysiert, wie viele Menschen erleben eigentlich in ihrem Alltag irgendeine Beleidigung, nur weil sie von jemand als fremd beurteilt werden. Es gibt wenig Diskriminierungsstudien, es gibt jetzt eine größere, aber sehr systematisch erforschen wir das nicht. Da haben wir die Mittel nicht zu. Das müsste sich in dem Land was tun. Wir müssten genauer hingucken, aber dann wird auch klarer, dass wir extrem viel Gewalt, Aggression haben, auf die dann irgendwann mal für eine Gesellschaft zum Problem wird. Eigentlich ist insgesamt die Gewalt rückläufig, aber wir haben in der Gesellschaft Polarisation. Das heißt, jene, die aggressiv orientiert sind, sind es jetzt umso mehr.
Was sind aus Ihrer Perspektive die Hauptgründe für diese Entwicklung? Ist das eine mangelnde Politikkommunikation? Ist das ein Bildungsproblem? Also was sind die Ursachen dafür?
Ja, jetzt haben wir schon zwei Ursachen genannt. Wir würden in der Forschung immer hingehen und würden sagen, da gibt es auch
viele.
Ja. Naja, gut, also jetzt, das ist ja immer eine doofe Aussage, wenn ich dann sage, ist alles komplex und vielschichtig. Das ist es sowieso, aber gut, dann macht man.
Aber welche Faktoren spielen eine Rolle? Also, vielleicht so.
Ja. Also jetzt erstmal ist es so, dass sie ja gar nicht geboren werden mit bestimmten Menschenfeindlichkeiten, sondern es kann ihnen passieren, sie kommen in eine Umwelt hinein, da ist ein Ausmaß an Menschenfeindlichkeit da. Ja, dann haben sie oder sie haben gesellschaftliche Strukturen, die oder Formen von institutioneller Diskriminierung. Das heißt, die Schule sortiert Menschen nach Migrationshintergrund gar nicht bewusst aus. Das sind in Formen der strukturellen, institutionellen Verankerung. Da können sie hineinkommen und dann wiederholen, dann reproduzieren sie das. Und da sehen wir tatsächlich, dass wir in Regionen, das ist der eine Faktor in Regionen, die abwärts driften, wirtschaftlich, ökonomisch, sozial und so weiter, haben wir Effekte, bildungsstarke Gruppen wandern aus, Extremisten, Populisten kriegen auf einmal Gehör, dann steigt das an. Mhm. Ja? Dann gibt es bestimmte Kulturen, die wir mitschleppen, wie zum Beispiel unsere Idee, dass unsere nationale Identität von einem homogenen Volksgedanken geprägt ist. Das ist etwas, was wir kulturell in Deutschland immer noch mit hadern. Das macht uns anfällig. Dann haben wir Faktoren und das Vorurteil ist immer ein kollektives, ein Gruppenvorurteil. Gruppen, das hängt ab von unserer Identifikation. Identifizieren wir uns mit so einer Gruppe wie wir, die Deutschen, dann ist die Gefahr relativ hoch, dass diese nationale Identifikation, Alternative wäre, wir identifizieren uns mit was anderem, Grundgesetz, Demokratie und so weiter,
gewisse Werte.
Dann erhöht die das. Dann sind es Machtmotive auf dieser Gruppenebene, Dominanz, wir reden da von Dominanz. Dann ist es ein Autoritarismus und jetzt kommt eine dritte Ebene hinzu, das sind die individuellen Faktoren, also wir haben Gesellschaft, Gruppe und dann das Individuum. Wir entwickeln bestimmte Dispositionen, Autoritarismus. Wir haben ein Drittel bei uns in den Studien, die haben so eine marktförmige, extreme Orientierung. Die sagen, das ist hier alles irgendwie Quatsch, dieses ganze soziale Werte, Normen und so weiter. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und dann sehen wir, diese Menschen werten andere, ordnen andere danach ein, ob sie nützlich, unnütz sind. Das heißt, wir haben immer diese drei Ebenen. Besonders starker Faktor im Moment, der auch die Gruppen sehr trennt, polarisiert ist, wir haben jetzt festgestellt, es gibt eine ganze große Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern, die glauben, jetzt ist es eigentlich an der Zeit, dass unsere Tradition wieder im Vordergrund steht. Das heißt, sie haben so eine nationale Rückkehrorientierung. Und die stehen denen gegenüber, die glauben, dass man über Vielfalt und Heterogenität die Gesellschaft weiterentwickeln kann. Die puffern ihre Vorteile, die bremsen ihre Vorteile, die haben weniger oder gar keine Vorteile. Und die anderen, die aber denken, wir müssten eigentlich wieder an erster Stelle stehen, unsere nationale Orientierung.
Jetzt sind wir mal dran.
Ja, genau. Und dann sehen sie, dann, daraus kann man jetzt ableiten, machen sie eine Umwelt divers und führen sie in der Bildung dazu, bringen sie den Menschen bei, Diversität, Heterogenität, Vielfalt besser zu ertragen. Das machen ja viele Firmen. Mhm. Viele Firmen machen enorm viel.
Was ja durchaus auch ein Marktargument ist, wenn man irgendwie global agieren will.
Es ist nicht nur ein Marktargument. Genau. Also meine Universität versucht irgendwie über eine Kampagne Uni ohne Vorurteile, da investieren wir rein, auch deutlich zu machen, hier ist ein Ort, der ist offen. Wir wollen natürlich auch Menschen haben, die hier vor Ort forschen, die aus aller Welt kommen, mit uns Wissen teilen. Das ist natürlich ein Marktvorteil. Ja klar, spricht ja auch nichts gegen. Nö. Aber Heterogenität in der Umwelt, auch Möglichkeiten, Konflikte auszuhandeln. Viele Menschen erleben Konflikte, wissen nicht, wie man Konflikte aushandeln kann. Das ist ein wichtiger Faktor. Dann muss man immer gucken, mit was identifizieren wir uns? Ist diese nationale Identität zukünftig unser Leitbild oder haben wir nicht ein anderes Leitbild für unsere Gesellschaft? Und individuell kann man relativ viel über Bildung tun. Auch Zivilcourage, wir sehen bei den vielen Hasstaten, ist etwas, was ja nicht vermittelt wird. Also wo lernen wir eigentlich, wie man sich zivil couragiert verhält?
Wie funktioniert das?
Das ist auch etwas, sodass wir tatsächlich so weit gehen, dass man muss gesellschaftliche Institutionen, Strukturen angucken, man muss es ernst nehmen, man muss gucken, womit identifizieren sich die Menschen. Und wir müssen dann gucken, ob wir nicht unsere Bildung für die Zukunft in der Gesellschaft ein bisschen besser aufstellen, sodass so etwas wie so ein demokratisches Gefüge, das ist immer sehr zerbrechlich, halten kann. Und jetzt, glaube ich, wird das auch alles ziemlich ernst, weil wir gucken ja in andere Länder hinein, wir gucken in die Ukraine, wir gucken, was passiert in der Türkei, was passiert in den Ländern, die unter extremer ökonomischer Armut leiden. Und wenn sie da hineingucken, werden sie immer merken, dass Extremismus, Populismus und so weiter immer dort stark wird, wo eine Demokratie zerbrechlich wird. Und dann muss man überlegen, wie viel ist einem die Demokratie wert und wie viel ist einem so ein Leitbild ökonomischer Wohlstand wert.
Dann lassen Sie uns gleich einmal gucken, wie man Demokratie vielleicht ein Stück mehr halten kann, auch mehr mithalten kann. Hat ja vielleicht auch was mit Eigenverantwortung zu tun. Ja. Andreas Zick ist heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Und die Botschaften, die Sie haben, das merken wir auch, sind ja nicht immer nur bequem. Das zeigen übrigens auch die Reaktionen, die Sie manchmal von anderen bekommen.
Wir bekommen Kommentare auf unsere Studien. Deutsch mein Verstand, von dem bekomme ich oft Nachrichten. Lasst Adolf mal eine Woche lang uns besuchen, der klärt das.
Warum geben Sie sich das insgesamt?
Zum Teil, das war in den letzten 2,5 Jahren so, habe ich manche Briefe bekommen, die zunächst aggressiv, sehr aggressiv waren. Sie Idiot, Sie haben das und das gesagt. Und dann habe ich angefangen, zum Teil ein Gespür dafür zu bekommen, kann ich hier zurückschreiben, schreiben Sie mir das doch nochmal ohne Aggression.
Im Sinne von, lohnt die Auseinandersetzung?
Ja, weil ich glaube tatsächlich, dass wir in unserer Gesellschaft, wir leben ja in einer sehr modernen und offenen Gesellschaft und dann stellt sich die Frage, wie reagiere ich in diesen Bereichen, in denen wir forschen darauf? Unsere Forschung wird auch heute viel schneller kommentiert, konsumiert, als das früher der Fall war. Also früher haben.
Das heißt auch ein bisschen mehr unter, also hat ja beides, ne? Auf der einen Seite ist es gut, weil man dadurch auch mehr Multiplikatoren hat. Ja, ja. Und auf der anderen Seite steht man sozusagen mit jedem Satz, den man sagt, auch gleich im Kreuzfeuer. Sie haben vor 2 Jahren das gesagt, bei dem Vortrag sehe ich bei YouTube, jetzt sagen Sie das.
Genau.
Und sind auch ganz schnell in der Rechtfertigungsdebatte.
Ja, und wir sind ja in einer modernen Wissensgesellschaft, was mir eigentlich sehr gefällt, sind wir auch in so einer Expertenwelt. Also wir haben für alles Experten. Das ist, ich werde ja oft angesprochen und dann werde ich für das und das und das Experte genannt. Das ist, finde ich, total okay. Die Leute konsumieren viel mehr Wissen und sie bauen aber auch Wissen und Informationswelten auf. Wir müssen ja sehen, dass zum Teil im Internet, wir beschäftigen uns mit Radikalisierungsprozessen, sind Menschen drin, die komplett ihre eigene Informationswelt aufbauen. Und da ist die Frage, wenn ich denn Wissen habe, stelle ich es bereit, gehe ich darauf ein oder nicht?
Weil das tatsächlich sehr bemerkenswert ist, auch bei Ihren Vorträgen sagen Sie ganz häufig so sinngemäß was wie, Sie müssen sich nicht alle Zahlen merken, aber wenn Sie die haben wollen, kriegen Sie die alle natürlich. Genau. Das hat schon so einen Open-Source-Charakter.
Ja, und wir haben, das habe ich gelernt, wir haben diese Studie gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wo wir eben Vorurteile gegenüber den verschiedensten Gruppen in der Gesellschaft immer wieder berichtet haben. Diese Studie war so angelegt, das war damals eine Studie, die Wilhelm Heidmann mit vielen anderen angefangen hat zu entwickeln. Und damals, das war, wurde gefördert von der VW-Stiftung und kleineren Stiftungen, haben wir gesagt, dieses Wissen stellen wir der Öffentlichkeit bereit. Wir arbeiten mit Journalistinnen und Journalisten zusammen, die ihre Wirklichkeit erzählen. Wir machen Einzelfallberichte dazu und wir stellen unsere Zahlen so bereit, dass die Gesellschaft darüber diskutieren kann, dass sie auch überlegen kann, wie interpretiert sie dieses.
Ist das auch sozusagen, wenn wir über Lösungen reden wollen, wie man Demokratie haltbar und erlebbar macht, das ein Schritt zu sagen, wir müssen das transparent machen, damit die Leute die Chance haben, sich auch zu informieren, aber auch eine Debatte und einen Diskurs zu führen, der uns im Zweifelsfall auch selbst nicht gefällt?
Ja, sehr deutlich. Ja. Sehr deutlich. Und das Bedürfnis ist ja relativ groß. Also wenn Sie angucken, womit wir uns jetzt gerade im Sommer 2016 beschäftigen, das sind schwere öffentliche Gewalttaten. Ich weiß gar nicht, wen das nicht interessiert. Mhm. Wir haben Kinder, Jugendliche, die sitzen zu Hause, machen sich Gedanken, Menschen machen sich Gedanken. Wenn wir ins Netz gucken, wenn wir in die Zeitung gucken, es werden die verschiedensten Erklärungen dafür gesucht, für all diese Phänomene, die wir behandeln. Und das ist im Moment die Chance, jetzt mit einem Wissen und mit einem klaren Blick auch Gegenbilder zu entwickeln gegen vorschnelle, populistische, auch extremistische Erklärungen.
Das heißt, was müssen wir jetzt tun?
Ich glaube, das Erste, was ich mir wünschen würde, wäre in der Gesellschaft, wenn mit dem Blick auf die Menschen, die anfällig sind für Menschenfeindlichkeit, Extremismus, Populismus, wir müssen noch mal genauer hingucken, wer sich zumindest subjektiv als minderwertig und zweitklassig fühlt. Das ist etwas, was mich gerade umtreibt, weil wir doch relativ viele Menschen haben, die haben so ein Gefühl, irgendwie sie gehören eigentlich gar nicht mehr zu der Gesellschaft und so weiter.
Und da hingehen?
Und das müsste man ernst nehmen und da muss man da hingehen. Wir müssen also in Räume hineingehen, wo sich Radikalität, Extremismus entwickelt.
Aber das heißt auch, sie müssen selbst in der Lage sein, das auszuhalten, dass das unangenehm, weil das ist ja für einen selbst, ne?
Genau.
Meine Welt ist ja auch schön heile, wie ich mir die gemacht habe und sage, die sind unbequem und dann bin ich damit auch fertig. Das heißt, ich muss das auch an mir selbst ein Stück aushalten.
Ja, absolut. Dafür brauchen Sie ein Netz. Also wenn ich jetzt, nehme ich mal den Bereich, wo wir ja begonnen haben mit der Frage, also wie gehe ich um mit bestimmten Hate-Postings und so weiter. Bei manchen klicke ich weg. Es gibt ja immer verschiedene Strategien. Ignorieren, ironisieren, diskutieren, moderieren. Das sind die vier Kardinalstrategien. Für manches suche ich mir. Sie brauchen da in diesen Bereichen von Konflikt und Gewalt brauchen Sie ein gutes Netz, was Sie abfedert, was Sie auch zum Teil dann rausnimmt aus den Konfliktfeldern. Also das weiß doch jeder in jeder Familie. Also wenn wir dann in den Konflikt hineingehen oder Partnerschaftskonflikte, von alleine lösen in der Regel Partner das nicht, sondern sie brauchen dann tatsächlich, müssen sie konfliktfähig sein. Aber wir haben viel im Bereich Fußball gemacht, da muss man auch lernen, dass wenn es rabiat ist, wenn es da massive Konflikte gibt zwischen verschiedenen Gruppen, rumeiern gilt da nicht, sondern man muss sich schon im Klaren sein, das ist eine richtig große Frage, wie stelle ich mir eigentlich vor, dass das Ganze überhaupt zusammenhält und was bin ich bereit in diesem Gebilde von Demokratie, wozu Medien gehören, Wissenschaft, Bürger, Zivilgesellschaft und so weiter, diese ganzen Teile, ist das für mich sowieso da? Ist das sowieso
ist das
da, indem ich Steuern bezahle oder ist das meins oder bin ich der Meinung, alle sollten meiner Meinung sein? So, und in diesem Gebilde, und das ist im Moment ja in Europa ein wahnsinnig spannender Prozess, muss man für sich eine Position finden.
Wie ist denn Ihre? Heißt das für Sie ganz klar, Sie sagen, das ist etwas, für das ist es mir wert, mich zu engagieren und dann gehe ich auch mal dahin, wo es mir persönlich vielleicht wehtut?
Ja. Doch, aber nicht, dass jetzt hier mal alle meine Feinde meinen, irgendwie, sie könnten jetzt richtig loslegen.
Ja, und vor allen Dingen, Sie gehen ja dahin, nicht umgekehrt.
Es gibt ja auch das Vorurteil, dass Konfliktforscher besonders konfliktscheu sind. Also Vorsicht. Muss sich nicht alles antun, aber...
Nein, aber es geht ja wirklich darum zu erkennen, wo sind die Menschen, die sich, weiß nicht, wie man das ausdrücken soll, sich nicht mitgenommen fühlen und dann zu sagen, da gehe ich auch hin.
Heißt genau,
das würde mich
für deswegen stehe ich im Dialog und deswegen reden wir auch natürlich im Bereich der Konflikt- und Gewaltforschung. Wollen wir gerade auch mit Menschen reden, für die das eine Option ist.
Ist das zu spät schon? Also wissen Sie, was ich meine?
Teilweise.
Jetzt kommt der Zick an und sagt, der Prof aus Bielefeld, mit dem, teilweise
ist das zu spät, weil wir sehen jetzt tatsächlich in unserer Gesellschaft, dass es ja nicht mehr fragil ist, sondern dass wir lauter Parallelgesellschaften haben, dass sich bestimmte extremistische Milieus vollkommen einschließen.
Aber was mache ich dann?
Dann müssen wir darüber nachdenken, ob wir andere Dialogformen brauchen. Dann müssen wir noch stärker Menschen versuchen zu erreichen, zum Beispiel über, was jetzt sehr viel bedeutsamer wird in der Gesellschaft, ist der soziale Raum. Wir haben jetzt in der letzten Studie gesehen, das hat uns teilweise überrascht, das, was ich gerade so als Rückeroberungsappell gesehen habe. Viele Menschen haben in den letzten 2 Jahren nach der Zuwanderung von Flüchtlingen, den großen Diskussionen, das wird dann angehängt an Terror, Kölner Silvesternacht und so weiter, auf einmal die Idee entwickeln, man muss wieder stärker in diesem sozialen Raum, in dem man lebt, präsent sein. Hm. Also man muss da deutlich mehr zeigen, wir waren schon immer da und wir haben hier das Sagen. Und in dem Moment kann ich sagen, oh, jetzt wird es aber noch konfliktträchtiger und das sehen wir. Es gibt Kämpfe um sozialen Raum, deswegen ist so viel Protest im sozialen Raum und sind Menschen, die extrem orientiert sind, dringen in den Raum hinein. Und auf der anderen Seite muss man dann überlegen, wie kann man den sozialen Raum jetzt gestalten.
Das heißt, im Klartext geht es darum, es ein bisschen umzudefinieren, ja, und da eine Rolle zu finden und zu sagen, und wir sind dafür da, dass, genau, alle in diesen sozialen Raum reinkommen und dann muss da aber was stattfinden, was anders ist als eine Schlägerei.
Genau, und deswegen muss man mit so Raumplanen und so weiter reden, muss überlegen, wie kann man Städte besser bereiten. Und jetzt kommt das Zweite, jetzt drehen wir das mal, weil als Konfliktforscher, wir in der Konfliktforschung sein, der Konflikt per se ist ja nicht schlecht. Gesellschaften entwickeln sich nur durch Konflikte, ja, und wir müssen Konflikte eingehen und wir müssen auch diese Konflikte aushandeln, nur eben ohne die Beschädigung oder die Gleichwertigkeit in Frage zu stellen. Das heißt, ist der Modus. Wir dürfen nicht Konflikte regulieren, indem wir Gruppen abwerten oder sie sogar schädigen mit Gewalt. Und jetzt drehe ich es um und überlege, gibt es denn in unseren Studien Ansatzpunkte, wo ist ein möglicher Weg, um jetzt diese Konflikte besser zu regulieren? Und jetzt sehen wir in den Studien, wir haben ja im Moment genau durch die Migration in Deutschland einen enormen Kompetenzzuwachs. Wir haben zum Beispiel in den Studien gesehen, dass viele Menschen mit diesem Bild von Willkommenskultur, was nun andere für eine Blase und für total schädlich und bekämpfenswert halten, aber wir haben viele Menschen, die können mit dieser Idee von Willkommenskultur etwas anfangen. Und das wird aber überhaupt nicht reichen. Wir sehen in der Gesellschaft, da wo jetzt in den letzten 2 Jahren in Deutschland Zivilgesellschaft für schnelle Integration gesorgt hat, das ist eine Kompetenz, die da sichtbar wird. Und
das heißt, die muss ich nutzbar machen.
Und die muss ich auch abholen. Wir haben ja zwei. Wir haben auf der einen Seite Menschen, die in den Widerstand gehen, die diesen Staat nicht leiden, die eine innere Opposition dazu haben. Und wir haben auf der anderen Seite eine Gruppe, die eigentlich jetzt abholen müsste, die noch viel mehr Unterstützung und Anerkennung brauchen. Das sind viele in der Zivilgesellschaft, die haben jetzt viel getan, die haben viel geholfen, die brauchen auch Unterstützung. Und dazwischen muss ich jetzt neue Wege finden. Und deswegen brauchen wir eigentlich so etwas wie eine Idee, wie kann die Gesellschaft integrativer funktionieren? Wie funktioniert eigentlich Integration? Wo landen unsere Menschen, die durch die Maschen fallen? Wieso radikalisieren sich Menschen? Das ist ja nicht nur, um das zu verstehen, sondern auch dann einen Weg zu finden, wie kann man die andere Integrationswege finden. Und die gibt es ja und die gab es jetzt. Also deswegen, ich war da immer entspannter, was Migrationsprozesse betrifft. Ich habe auch sehr viel zum Thema Migration geforscht und habe eigentlich mich irgendwann dafür interessiert, wie nehmen Menschen eigentlich neue Umwelten wahr? Was passiert, wenn wir den Ort wechseln? Wie fangen wir an, so Teil dieses Ortes, dieses Geschehens zu werden? Und daraus kann man wahnsinnig viel lernen über Integrationsprozesse. Und die muss man nur viel besser stärken.
Und heißt das auf der politischen Ebene auch, wie ähnlich, Sie haben das am Anfang gesagt, mit der Homo-Ehe herzugehen und zu sagen, auch Politik, weil Politik nun mal auch gesamtgesellschaftliche Vereinbarungen und Recht trifft, auch die muss sich da aktiv zeigen und auch, sagen wir mal, den Rahmen nochmal neu stecken?
Die muss sich sehr deutlich zeigen. Also die muss sich sehr viel deutlicher zeigen. Also das ist eben das Problem, das wissen wir ja aber auch. Politik, das haben wir aber schon 2005, 2006 gesagt. Da haben wir gesehen, zum Beispiel dort, wo Menschenfeindlichkeit besonders stark ist, ist Politik nicht sichtbar und Medien wurden abgezogen. Also Medien können auch was tun. Wir haben doch in den Medien massive Verschiebungen. Wir haben bestimmte Regionen, da sind Journalistinnen und Journalisten vor Ort abgezogen worden. Mhm. So, und an diese Stelle setzen nun andere, gehen andere rein und malen vielleicht ganz andere journalistische
Aber
Bilder.
Aber dann brauchen sie tatsächlich auch Sender und Verlage, die hergehen und sagen, wir setzen da nicht nur ein, zwei Journalisten ein, sondern ermöglichen denen auch das Netz, genau, von dem wir vorhin sprachen, damit die das auch irgendwie handeln können. Weil das, genau, nutzt ja nichts, wenn ich jetzt sage, wer ist mutig, nee, genug, da und dahin zu gehen. Nee. Und das machst du mal 2 Jahre. Und danach bist du physiologisch oder psychologisch oder beides so durch, dass das nicht mehr geht. Also da brauche ich eben auch ein klares Statement von diesen Institutionen.
Genau. Und das müssen sie einfordern und dann müssen sie notfalls auch mit den Institutionen reden, als sie ständig zu beschimpfen.
Sagt Andreas Zick. Er ist Professor an der Uni in Bielefeld, leitet das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung und war heute Abend zu Gast in D-Radio Wissen. 1 Stunde Talk. Vielen Dank dafür.
Ich danke Ihnen sehr.
Ich bin Sven Preger. Ciao.
D-Radio Wissen.
1 Stunde Talk mit Sven Preger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.